Du hörst Pissy, den Podcast des Missy-Magazin. Für Pissy sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Pissy, dem Podcast des Missy-Magazin, Short and Sweet. Bei Pissy Short and Sweet lesen wir euch ausgewählte Texte aus dem Magazin vor und führen im Anschluss ein kurzes vertiefendes Gespräch zum Thema. Perfekt für deine kleine feministische Pause zwischendurch. Viel Spaß!
Sapphic Pop goes mainstream. Queere MusikerInnen wie Chapel Roan brechen in lesbischen Songtexten langjährige Tabus. Ein Text von Marie Minkoff und Josephine Papke. Chapel Roans Aufstieg aus der Liga der existenzbedrohten MusikerInnen in die Liga der Superstars kam sehr plötzlich. Viele Singles ihres ersten Albums, The Rise and Fall of a Midwest Princess, blieben jahrelang unbeachtet. Mit dem Release des Hits Good Luck Babe im April 2024 aber kam der Hype und eine Karriere, die zu jeglichen Superlativen einlädt. Nicht mal ein halbes Jahr später waren die Tickets zu ihrer Welttournee so begehrt wie die von Taylor Swift. Chapel Roan ist ein Pop-Icon geworden. Genauer gesagt, ein Sapphic-Pop-Icon. Ihre Erfolgsgeschichte klingt wie der Inbegriff des American Dream mit einem Gay-Twist. Roan, bürgerlich Kaylee Rose Amstutz, wuchs in einem Trailerpark im ländlichen, stark christlich geprägten Missouri im mittleren Westen der USA auf, wo sie ihre Queerness lange unterdrücken musste. Heute wird sie für genau diese gefeiert. Bei den MTV Video Music Awards im September 2024 wurde sie als Best New Artist ausgezeichnet. Im November für 6 Grammys nominiert. Ihre Musik ist eine Mischung aus energetischem Pop und nostalgischen 80s Beats. Mal glitzernde Synthesizer und verspielte Texte, mal traurige Balladen und Lyrics, die Identitätsfindung und Selbstakzeptanz thematisieren. Typisch Sapphic Pop eben. Der Begriff Sapphic, deutsch saffisch, hat wie der Begriff lesbisch seinen Ursprung bei der antiken griechischen Dichterin Sappho, die auf der Insel Lesbos lebte. In ihrer Lyrik verhandelte Sappho, so die Interpretation, homosexuelle Liebe und Begehren zwischen Frauen. Heutzutage wird Sapphic als Beschreibung für das Begehren und die Liebe von Frauen, trans- oder nicht-binären Personen verwendet, die andere Frauen, trans- oder nicht-binäre Personen lieben und dabei zum Beispiel lesbisch, bisexuell oder pansexuell sind. Sapphic Pop ist die Musik eben jener queerer Frauen und nicht-binärer Personen, die ihre Queerness explizit verhandeln. Und er war noch nie so präsent wie heute. Zwar hatten auch die 2000er Jahre ihre lesbischen Pop-Momente, allerdings fielen diese eher durch Hypersexualisierung und einen starken Male Gaze auf. 2002 zum Beispiel sorgte das russische Pop-Duo Tattoo mit Bühnenküssen und dem Musikvideo zu All the Things She Said, in dem die Sängerinnen als Schulmädchen verkleidet knutschen, für Kontroversen. Dass sie lesbisch seien, dementierten beide schon damals. Vor einigen Jahren dann erklärte Julia Volkova, eine der beiden Sängerinnen, sie könne einen schwulen Sohn nicht akzeptieren. Die lesbische Ästhetik der Band war ein kalkulierter Schock- und Marketing-Effekt und, wie sich im Nachhinein herausstellte, von ihrem Manager ausgedacht. Auch der berühmte Kuss zwischen Madonna, Christina Aguilera und Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2003 hatte wenig mit saffischer Liebe zu tun und war lediglich Entertainment und Show-Einlage. Was die Dominanzgesellschaft Anfang der 2000er und auch 2008 beim Aufruhr um Katy Perrys I Kissed a Girl noch nicht verstand, weibliche Queerness ist nichts, was für die Anerkennung von Männern performt wird. Heute sind es saffische KünstlerInnen selbst, die bestimmen, wie sie über ihre Liebe singen und performen. Wie zum Beispiel Renee Rapp, Billie Eilish, King Princess, Girl in Red, Boy Genius, Kehlani, Claro, Toa Bird oder Muna. Auch Chapel Roan singt explizit über Feelings für Frauen. We both have a crush on Regina George. Wir haben beide einen Crush auf Regina George. Oder I kinda wanna kiss your girlfriend. Irgendwie will ich deine Freundin küssen. Mal schwärmt das lyrische Ich in Roans Songs von seiner Traumfrau. An anderer Stelle geht es um das Gefühl, in die beste Freundin verliebt zu sein oder um die Verunsicherung bezüglich der Grenze zwischen Freundschaft und romantischer Liebe. Trotz offensichtlich queerer Subtexte können sich auch Heteros mit Roans Songs identifizieren und die Texte für sich umdeuten. Die meisten waren schließlich schon mal unglücklich verliebt. Genauso wie Queers sich auch aufgrund mangelnder Alternativen jahrzehntelang mit Hetero-Love-Songs identifiziert haben, ist das auch andersrum möglich. Rowan nutzt gezielt queere Ästhetik, beispielsweise in Form von hyperfemininen Outfits und Drag-Performances. Bei ihrem Auftritt bei Jimmy Fallon in der Tonight Show trug sie ein aufwendiges Schwanenkostüm. Beim Governors Ball Music Festival war sie als US-Freiheitsstatue verkleidet. Ein Outfit, das politisch ist, so wie sie selbst. Als sie den Best New Artist Award bei den MTV Video Music Awards entgegennahm, widmete sie ihren Preis allen queeren und trans Menschen, die den Pop anheizen. An die Gays, die meine Lieder jemandem widmen, den sie lieben oder hassen. Ihre Konzerte, und das macht einen erheblichen Teil des Hypes aus, sind richtige Happenings, große Kostümfeste, angelehnt an Dragboards. Für jede Show wählt Rowan ein eigenes Motto, zum Beispiel Meerjungfrau oder Pink Pony Club, passend zu einem ihrer Songs, zu dem sich nicht nur sie, sondern auch die Fans glanzvoll kleiden, schon lange vorher elaborierte Looks erarbeiten und sich dann gegenseitig dafür feiern. Eine gesellschaftliche Message mit einer großen Portion Fun. Bei meinem gesamten Projekt geht es darum, Spaß zu haben, sich zu verkleiden und das innere Kind zu ehren, erklärt Rowan auf Instagram. Aber auch andere SängerInnen gehen heute offen mit ihrem Begehren um und machen Sapphic Pop als Genre groß. King Princess sang 2018 in Your Pussy Is God unmissverständlich über ihre Sexualität. Auch Girl in Red schwärmt. Did you do the things you know I like? Roll your tongue, make her come 20 times? Hast du die Dinge getan, von denen du weißt, dass ich sie mag? Mit deiner Zunge rollen, sie 20 Mal zum Kommen bringen? Victoria Monet und Kehlani singen, I'm begging for a sip of juice, you've been my favorite kind of fruit. Ich bettle um einen Schluck Saft, du warst meine Lieblingsfrucht. Und 2024 veröffentlichte auch Megastar Billie Eilish ihren ersten explizit queeren Song Lunch. In einem Rolling Stone Interview äußert Eilish Frustration darüber, wie medial mit weiblicher Sexualität umgegangen werde und wie tabuisiert diese heute noch sei. Ironischerweise griffen die Medien ihre Kritikern auf und reproduzierten stattdessen die Stigmatisierung. Zahlreiche Zeitungen publizierten reißerische Headlines wie Billie Eilish will ihr Gesicht in eine Vagina stecken. Weibliche queere Sexualität als Spektakel? Das sorgt auch 2024 noch für Schlagzeilen. Die Gesellschaft ist leider noch nicht da, wo Sapphic Pop schon angekommen ist. Ungeniert und offen queer. Natürlich haben Künstlerinnen wie Chappell Roan oder Billie Eilish sapphische Musik nicht erfunden. Dass sie heute so kompromisslos queer sein können, verdanken sie harten Kämpfen, die lange vor ihrer Zeit ausgetragen wurden. Auch im letzten Jahrhundert gab es queere Frauen in der Musik, die heute eher in Vergessenheit geraten sind oder nicht als lesbisch wahrgenommen werden, wie die Indigo Girls, Tracy Chapman, Wendy und Lisa, Dusty Springfield oder Shelley Wright. Und in den 2000er und 2010er Jahren gab es Brandi Carlile oder Hayley Kiyoko, die 2015 mit dem expliziten Popsong Girls Like Girls einen Impuls zur Veränderung im Pop setzte und daraufhin von der LGBTIQ-Community zur Lesbian Jesus ernannt wurde. Oftmals wurde sapphische Sehnsucht jedoch nur implizit in der Musik verhandelt. Das Verstecken, Verheimlichen und Kodieren von Queerness ist eine jahrhundertelange Tradition queerer Menschen, ein Resultat aus dem Aufwachsen in einem heteronormativen System. Auch heute noch lässt sich in vielen Kulturprodukten nur implizierte, keine offen gefeierte Queerness finden. Jedenfalls suchen viele Popkulturfans gezielt danach. Besonders ausgeprägt ist diese Praxis in Songtexten von Taylor Swift, die etliche queere Codes in ihrer Kunst nutzt. Zum Beispiel Outfits in den Farben der lesbischen, bisexuellen und Regenbogenflagge oder ein Kostüm im Musikvideo Willow, das an besagte Dichterin Sappho erinnert. Natürlich gibt es auch heute noch, trotz Sapphic-Pop-Hypes, genug Gründe, um sich als KünstlerIn nicht zu outen. Umso erfrischender ist es, Popmusik so queer wie nie zuvor im Mainstream zelebriert zu sehen. Aber Hayley Kiyoko und Kehlani gehören zu den wenigen nicht-weißen MusikerInnen, die als Sapphic-Pop-Ikonen gefeiert werden. Dass noch immer die meisten von ihnen weiß sind, liegt an eurozentrischen Schönheitsidealen, die in queeren Kreisen ebenfalls weit verbreitet sind. Das zeigen auch saffische Dating-Shows wie Princess Charming oder I Kissed a Girl, in denen die Teilnehmenden überwiegend weiß sind und die vereinzelten BPOCs schnell ausscheiden. Dennoch ist Sapphic Pop ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich wird es bald kein Spektakel mehr sein, wenn saffische Romantik und Sexualität in der Popmusik thematisiert werden. Und vielleicht finden dann endlich queere BPOC-KünstlerInnen wie Doechii, Towa Bird, Arlo Parks, Bia Badoubi, Victoria Monet, Sid oder Amara Ray, die Anerkennung als Sapphic Pop Icons, die ihnen gebührt.
Wir haben einen Text aus dem Missy Magazin 1 von 2025 gehört, geschrieben eben von Josephine und Marie. Die beiden sind nicht nur Sapphic Pop Fans, sondern auch unsere Missy Online Redakteurinnen, also dafür verantwortlich, dass ihr jeden Tag tollen Content kostenlos kredenzt bekommt oder eben kleine Herzchen an eure Kommentare gesetzt werden oder euch auch bei euren vielen, vielen Fragen online weitergeholfen wird. Mein Name ist Ulla. Und wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, in das Thema des Textes tiefer einzutauchen. Hallo Marie, hallo Josephine.
Hallo Ulla.
Hallo.
Heute schon Popmusik gehört?
Oh, noch nicht tatsächlich.
Oh, ich schon, ja. Was hast du gehört?
Gracie Abrams. Ich war gerade auf einem Konzert von ihr und es war richtig, richtig schön. Aber sie ist jetzt nicht offiziell Sapphic Pop Icon. Noch nicht. Mal gucken, was noch wird. Ich habe ein bisschen Hoffnung.
So, Sapphic Pop, wir haben in eurem Text einen wunderbaren Einblick bekommen in das Phänomen im Allgemeinen. Aber was ich mich frage ist, warum ist dieses Phänomen denn gerade jetzt aufgetaucht, beziehungsweise ja im letzten Jahr, 2024 war das Jahr des Sapphic Pops, wurde auch im Feuilleton viel reflektiert. Auch wir mit Missy wurden eingeladen, in den Deutschlandfunk jetzt den Menschen zu erklären, warum jetzt. Aber ich würde es gerne nochmal von euch hören. Warum ist jetzt die Zeit?
Ja, also ich glaube, es liegt daran, dass wir ja jetzt auch gerade so in Zeiten leben, wo faschistische Politik einfach so zu unserem alltäglichen Leben leider gehört. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die USA angucken, da regieren ja jetzt gerade die RepublikanerInnen und Trump und wir sehen einfach einen absoluten Angriff auf marginalisierte Menschen, Frauen, BPOCs ohne US-Pass, Queers und vor allem ja auch Transmenschen. Und auch in Deutschland ist es ja jetzt so, dass die CDU bei den Neuwahlen die meisten Stimmen erhalten hat und die CDU und CSU haben ja davor in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel damit geworben, dass wenn sie gewinnen würden, dass sie dann das Selbstbestimmungsgesetz wieder abschaffen. Mhm. Und das ist so interessant, weil gleichzeitig ist eben in der Popkultur und vor allem auch ja in der Musikbranche irgendwie das absolute Gegenteil gerade zu beobachten. Also das konnte man ja zum Beispiel auch gut dieses Jahr jetzt an den Grammys sehen. Bei den Grammys habe ich das Gefühl, dass die Grammys einfach super queer und schwarz irgendwie dieses Jahr waren. So wie lange nicht mehr. Und ja, Marie und ich haben uns da zum Beispiel auch immer so Auftritte hin und her geschickt und so.
Ja, wir lagen so mit Erkältung beide im Bett und dann haben wir immer so Sprachnachrichten gemacht und uns so ausgetauscht. Und ich habe so viel geheult bei den Acceptance Speeches, aber auch bei den Auftritten, weil es irgendwie so queer auch war.
Ja, voll. Also ich glaube, es ist irgendwie noch so besonders, dann zu sehen, wie doll diese Repräsentation ja jetzt dann da ist. Aber man merkt eben ja dann schon auch, dass je mehr marginalisierte Menschen jetzt sichtbar werden, desto mehr fühlen sich dann eben bestimmte privilegierte Menschen, wie jetzt zum Beispiel rechte weiße Männer oder so, auch in ihrer Machtposition gefährdet. Und das merkt man dann aber auch wieder in der Kunst, ne? Also viele marginalisierte KünstlerInnen reagieren dann auch wieder auf diese Ungerechtigkeit. Ich muss auch in so ein Zitat denken von Nina Simone, ich liebe dieses Zitat. In dieser entscheidenden Zeit unseres Lebens, in der alles so verzweifelt ist, in der es jeden Tag ums Überleben geht, denke ich, dass man gar nicht anders kann, als sich zu engagieren. Wie kann man ein Künstler sein und nicht die Zeit reflektieren? Ja, also ich glaube, ich finde, dieses Zitat beschreibt irgendwie so perfekt den Erfolg von aktuellen Sapphic Pop Icons auch. Gerade jetzt in so harten Zeiten von faschistischer Politik und steigenden Lebensunterhaltungskosten bringen dann KünstlerInnen wie Chaperone zum Beispiel mit Texten rund um queere Liebe und Selbstermächtigung vielschichtige Emotionen in den Vordergrund, aber laden gleichzeitig irgendwie auch ein, durch ihre Musik einfach mal abzuschalten. Das hat ja zum Beispiel auch Lady Gaga schon Anfang der 2000er gemacht, zum Beispiel mit Just Dance, wo sie ja auch dann sagt, ja, okay, dass irgendwie alles okay sein wird, wenn wir einfach die Probleme mal wegtanzen, so nach dem Motto. Und eigentlich genau diese Message ging ja auch letztes Jahr dann nochmal auf Social Media viral, nämlich unter diesem Begriff des Rezessionspop.
Was ist Rezessionspop?
Also das ist sozusagen so ein lockerer Begriff für eine Art von Dance-Pop, die während der Finanzkrise in den späten 2000er entstanden ist und dann bis in die frühen 2010er Jahre im Trend war. Ja, es ist halt voll interessant, weil damit identifizieren sich jetzt auch wieder voll viele Menschen. Und ich glaube, aktuell sehen viele von uns sich auch irgendwie so nach Eskapismus. Und die Musik von Sapphic Pop Icons wie Chappell Roan kann uns da einfach ein gutes Gefühl geben. Wir können endlich mal abschalten und so diesem ganzen alltäglichen Druck und Stress entkommen.
Ich glaube, ich habe so mein eigenes Rezessions-Pop-Phänomen. Umso anstrengender mein Leben wird, umso simpler wird die Musik, die ich höre. Es gibt wirklich Wochen, da höre ich nur Cascada zum Beispiel. Das war so ein Safe Space aus meiner, wo noch alles in Ordnung war. Das gibt's ja auch so, dieses Y2K. Wir hören nur noch die Musik von früher, weil damals dachten wir noch, die Welt kann irgendwie okay sein. Das heißt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du gesagt, umso schlimmer die Politik ist, umso mehr halten KünstlerInnen dagegen. Oder wir wissen nicht, was davor da war. Vielleicht war davor die Sichtbarkeit da und umso schlimmer wird die Politik. Ja. Also man weiß nicht so richtig.
Ich glaube, die reagieren aufeinander.
Ist so der Backlash als erstes da gewesen oder reagiert man auf den Backlash? Beides. Würdest du das einordnen, Marie?
Ich würde sagen beides, genau. Also dass wir das in beide Richtungen beobachten, dass sowohl die Politik eben auf die Sichtbarkeit reagiert, die faschistische Menschen stört, aber dass genauso es sich für uns jetzt noch wichtiger anfühlt, noch lauter und noch sichtbarer zu sein. Also ich denke, das geht so Hand in Hand.
Hm. Ich fand auch, was du gerade gesagt hast, nochmal über Queer Joy auch total wichtig, weil das ist ja eigentlich, finde ich, das auch ein bisschen, was den Sapphic Pop gerade ausmacht, vielleicht auch für eine neue Generation von Queers. Erstmal ist es so expliziter. Also es ist expliziter queer als die Queer Joy, die ich jetzt zum Beispiel hatte. In meiner Generation Lady Gaga war, ist irgendwie ein Ally oder ist bi oder was weiß ich.
Ich glaube,
sie ist
jetzt schon bi.
Sie ist schon bi, aber sie hat jetzt nie ein sexy Lied über eine andere Frau gesungen. Trotzdem war das alles, was wir bekommen konnten an Queer Joy. Und deshalb war das so unser Icon. Und so, es geht so ums Durchhalten, oder? Um den politischen Kampf und um sich darüber so zusammenzutun. Verstehe ich das richtig?
Würde ich schon sagen. Und auch einfach mal eine gute Zeit zu haben und eben nicht nur die selben traurigen Songs über Unterdrückung oder unerwiderte Liebe und so weiter zu hören. Und auch um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum es jetzt gerade so groß wurde letztes Jahr. Ich denke, dass Chappell Roan da sehr viel mitgewirkt hat. Und dass sie ja nicht nur, also es ist ja eben nicht nur, dass sie lesbisch ist, sondern dass ihre Songs extrem catchy sind. Also ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, dass es halt deswegen jetzt gerade so Mainstream-fähig ist, was es vielleicht vorher nicht, vielleicht mit Lady Gaga, aber genau, da würde ich auch sagen, es war nicht so explizit. Und ich würde auch sagen, dass letztes Jahr zum Beispiel, dass Billie Eilish Lunch veröffentlicht hat, das war im Mai letzten Jahres. Ich glaube, das hat auch nochmal so voll dazu beigetragen, dass es dann plötzlich so groß war.
Ja, ich glaube, das kam auch dann irgendwie so alles zusammen. So Billie mit dem Song Lunch und dann Chappell Roan, die dann auf dem Lollapalooza irgendwie aufgetreten ist. Also das haben auch die VeranstalterInnen vom Lollapalooza gesagt, dass es eventuell so eins der größten Sets gewesen ist. Und ich glaube, Chappell hat auch mal irgendwie so in einem Interview gesagt, dass sie irgendwann auch nicht mehr so Lust hatte, nur traurige Songs zu machen. Also genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, weil wir, glaube ich, alle sehr viel trauern irgendwie im Alltag. Und es ist ja auch so, wie können wir uns motivieren, weiterzumachen? Und ich glaube, dafür braucht es auch diese so ein bisschen anheizenden Songs.
Mhm. Ja. Queers waren ja eigentlich schon immer präsent im Pop. Mindestens als krasse Fanbase, die eigentlich Pop querfinanziert hat. So junge Frauen und Queers sind ja eigentlich die, die diese ganze Popmusikindustrie am Laufen halten, müssen wir ehrlich sein.
Ja,
schon immer und finanziell. Und da würde ich euch einfach nochmal fragen, was ist denn jetzt anders?
Also es gibt diese Sängerinnen, die vielleicht sogar hetero sind, die wir so als Gay Icons wahrnehmen, so Madonna,
Mariah Carey,
Beyoncé, vielleicht auch Cher. Und es gab aber natürlich auch wirklich queere Menschen schon im Pop, also auch im letzten Jahrhundert jetzt so David Bowie oder Freddie Mercury oder Elton John oder so. Das sind jetzt nur Männer.
Ja.
Aber es gab halt kaum Frauen und die Queerness war auch einfach nicht explizit verhandelt. Also es gab, wenn dann so queere Codes oder man wusste irgendwie, eine Backstory von einem Song war queer, aber es war nie so offensichtlich, wie es jetzt ist. Und es war eben auch so, dass ein breites Publikum es eben auch nicht checken musste. Also die konnten den Song hören, aber es eben auch anders deuten. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. Also durch so simple Sachen, Chappell Roan macht das aber auch viele andere Sängerinnen, dass sie zum Beispiel in Liebesliedern weiblich konnotierte Vornamen benutzen, um eben ihr Love Interest so anzusingen oder Sie-Pronomen, um irgendwie eine Person zu beschreiben, die sie hot finden. Zum Beispiel in Emily, I'm Sorry von Boy Genius geht's halt um eine Emily oder in Michelle von Sir Chloe geht's um eine Michelle, die halt das lyrische Ich so sehr hot findet und so ansingt. Und das ist halt so explizit, dass man es nicht mehr abstreiten kann.
Ich finde das total spannend, weil ich glaube, das hat ja dann auch wieder so ein bisschen was damit zu tun, dass dieser krasse Male Gaze nicht mehr so, er ist natürlich irgendwie immer noch da, auch für die KünstlerInnen, aber eben nicht mehr so präsent wie früher, ne? Und ich finde, das merkt man auch einfach, also sowohl an den Songs als auch an dem Auftreten der KünstlerInnen, dass sie sich so ein bisschen aus dieser Maschinerie von so muss irgendwie ein Popstar sein und gerade irgendwie weibliche Popstars, am besten bescheiden und irgendwie sagt zu einem, ja, stößt nicht irgendwie auf oder so. Leute wie Doechii oder Chaperone, die machen es jetzt halt nochmal so ein bisschen anders. Also die nehmen sich zumindest so, finde ich, so zu teilen, so ein bisschen diesen Raum, irgendwie aus diesen Schubladen auszubrechen. Und ich finde, das ist super empowernd und ich finde auch, das ist ja eigentlich das, wofür ja auch Queer irgendwie eigentlich so stand. Also so irritierend zu sein, herrschaftskritisch und eigentlich auch so zu zelebrieren, dass man anders ist. Mhm. Das macht Doechii ja auch zum Beispiel, dieser eine Song Denial is a River ist ja beliebt gerade und sie singt ja da auch so, Labels wollen die TikToks, jetzt mache ich TikTok-Musik, what the fuck? Und kritisiert ja eigentlich total auch damit die Kommerzialisierung von Popstars. Mhm. Ja, aber auch Chaperone zum Beispiel macht das ja durch ihre Looks, dass sie zum Beispiel nicht mehr so das mitmacht, dass sie als Popstar jetzt hypersexualisierende Looks sich annehmen muss oder total bescheiden auftreten muss. Aber auch so auf Red Carpets streitet sie sich regelmäßig zum Beispiel mit so FotografInnen und geht dann so in so einen Schlagabtausch mit denen und zeigt halt auch so, okay, ich bin mehr als ein Objekt. So, ich erwarte Respekt in dem Umgang von euch mit mir.
Ich habe mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, ob das auch etwas aussagt über kritischere KonsumentInnen. Also ich will jetzt gar nicht so in die, ja, wir können mit unserem Konsum die Welt verändern, glaubt das nicht. Ich will da jetzt gar nicht tief reindippen, aber wenn unsere Popstars und auch diese neue Generation von Popstars jetzt auch authentischer sind, auch authentischer queer, das sagt ja vielleicht auch, dass die Leute, die die Musik hören, sagen, ich will das, ich brauche das, ich will das für mein Empowerment. Also man macht sozusagen als Interaktion zwischen MusikerInnen und Fans eigentlich diesen Raum auf, habe ich das Gefühl, dass das möglich wird. Weil ein Record-Label würde natürlich jetzt niemals sagen, ich führe hier eine ganz große Verpflichtung, Sichtbarkeit herzustellen.
Voll, voll, total.
Ja. Ne, das kann ja nur in diesem Druck zwischen, es gibt irgendwie KünstlerInnen, die, ja, authentisch ist immer ein schwieriger Begriff, ne, aber die zu ihren Values und Werten mehr stehen wollen und es gibt aber auch Leute, die das hören wollen.
Ja. Voll.
Und das ist dann eine neue Generation von Leuten, würde ich irgendwie auch sagen.
Ich würde sagen, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen durch Social Media. Früher hatten wir auch irgendwie eigentlich immer nur das, was uns vorgesetzt wurde, ne? Mhm. Irgendwie durchs Fernsehen und die Massenmedien und sowas. Aber jetzt durch Social Media, auch gerade so durch TikTok oder sowas, kriege ich so viel mit, so viele Perspektiven ja auch von ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich habe das Gefühl, dadurch wird zumindest so zu teilen, so ein bisschen so eine authentischere Stimmung geschaffen, dass man, glaube ich, viel mehr wahrnimmt. Also ich sehe auch ganz viel auf Social Media, dass jetzt so Stars, die so Paparazzi-Walks und sowas machen, dass sowas einfach viel mehr als PR gesehen wird vor ein paar Jahren, also auch so Anfang der 2000er oder so, war es halt so, ach, wir sehen dieses Foto und wir überlegen jetzt gar nicht, warum uns das eigentlich so gezeigt wird so doll. Ne? Also Popkultur allgemein wird mehr hinterfragt und darauf müssen ja auch die MusikerInnen irgendwie reagieren.
Das wollte ich auch fragen, mit The Rise of Sapphic Pop durch TikTok. Es hängt ja ganz stark zusammen.
Ja, ich würde sagen, dass so TikTok vor allem eben so eine Art Trendmaschine ist, also einfach mega gut darin, dass bestimmte Dinge viral gehen und ein Hype erzeugt wird. Und Chaperone war ja auch oder ist viel auf TikTok und wurde da auch mit groß und hat zum Beispiel Songs, die jetzt letztes Jahr auf ihrem Debütalbum waren, die hat sie schon vor Jahren auf TikTok gepostet. Und man muss TikTok natürlich auch kritisieren, also was so die Musik dort angeht, dass zum Beispiel jetzt es so ist, dass Songs so eine 20- bis 30-sekündige, mega catchige Phrase haben müssen, die dann dafür geschrieben ist, dass sie viral geht und der Rest des Songs ist dann so, naja, weiß man nicht.
Ja, so eine Wiederholung.
Das habe ich so oft, dass man dann noch den anderen ausschaut und denkt, oh.
Ja, Künstlerin, tut mir echt leid, ja.
Ja, genau. Und Songs haben dadurch, dass sie eben zum Trend werden, zum Trendsound werden, auch eine mega kurze Lebensdauer, weil man so schnell genervt ist. Man hat dann eine Woche, wo der Song in jedem Video drin ist und dann kann man ihn nicht mehr hören. Und das ist halt auch voll schade, also um so Musik einfach. Mhm. Aber ich sehe eben auch, dass Social Media und insbesondere eben auch TikTok eine Möglichkeit ist für Artists, unabhängig von Labels ihre Musik eben zu veröffentlichen. Und dass zum Beispiel auch Chaperone, die wurde ja auch von ihrem ersten Label fallen gelassen, ich glaube 2017, und hat dann eben auf TikTok weitergemacht. Und auf TikTok bestimmen zum größten Teil. Es gibt natürlich auch den Algorithmus, aber Fans bestimmen selber, was sie sehen wollen. Und also ich bin seit sehr vielen Jahren in so queeren Fankulturen drin und ich habe das Gefühl, niemand ist so hinterher wie queere Fans, also oder Fans von queeren Medien, so ihre Darlings so groß zu machen. Das ist so eine große Community. Es gibt auch so viele queere Communities eben auf TikTok und ich glaube, Chapel Roan war auch sehr gut darin, durch so ihr Marketing eben genau in diese Nische zu treffen, auch so durch so Mermaid Core oder so diese Ästhetik, die sie so hat, die so einfach so sehr in so solche Trends passen und eben auch diese catchy Musik. Genau, also ich denke, es hat viel für den Sapphic Pop auch getan. Wie ihr eben schon meintet, so auf TikTok demanden die Fans mehr Sapphic Music und Chapel Roan hat sozusagen das geboten zu der richtigen Zeit.
Habt ihr so eine Lieblingszeile von einem Sapphic Pop Song? Weil ihr seid ja eben auch tollerweise eben, ihr schreibt journalistisch, aber ihr seid auch Fans. Ich mag das im Musikjournalismus eigentlich immer sehr, wenn das manchmal so durchblitzt, auch in Texten, auch wie in eurem Text. Was ist denn so eine sexy Zeile? Am besten ins Deutsche übersetzt.
Oh Gott, nein. Scherz.
Das ist vielleicht nicht mehr meine Lieblingszeile.
Ja, bei mir ist es, glaube ich, von Chapel Roan aus dem Song Kaleidoscope. Marie und ich waren auch auf dem Chapel Roan Konzert zusammen.
Das war so schön.
Und da hat sie das auch gesungen und es ist auch nochmal so krass, das live zu hören. Also ich finde den ganzen Song ganz toll, aber auch vor allem so diese Zeile, wo sie so sagt, every color of the rainbow, don't be afraid to hold it close. It's never just a shape alone. Love is a kaleidoscope. Für mich heißt das so, dass auch meine neue Perspektive irgendwie so auf Liebe ist. Also natürlich zum einen erstmal so generell durch diesen Rainbow zeigt es irgendwie auch so diese queere Liebe. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen, dass Liebe einfach so viele Facetten hat. Und ich finde, darüber wird irgendwie im heteronormativen System einfach so wenig gesprochen. Und als ich diesen Song dann gehört habe, habe ich mich irgendwie so voll gesehen gefühlt. Also weil ich das Gefühl hatte, Liebe kann so schön sein, aber Liebe kann auch schmerzvoll sein. Und Liebe kann einfach so viel sein. Und es ist nicht immer nur die romantische Liebe, wie wir es einfach überall in den Medien sehen, sondern es hat halt viele Facetten und es ist alles gleich wertvoll. Und irgendwie drückt dieser Song und diese Zeile das für mich so voll aus.
Marie, bei dir, was ist deine Lieblingszeile?
Ich liebe Kaleidoscope auch, aber ich habe jetzt einen Song rausgesucht, der ist gar nicht so poppig. Das ist vielleicht auch nochmal eine Genrefrage, aber ist für euch Sapphic Pop nur Popmusik oder ist es Musik, die einfach sapphic ist?
Weiß ich nicht, da können wir über die Sounds
da reden wir später nochmal.
Ja.
Aber ich habe einen Song, der heißt Anything von Adrienne Lenker. Das ist die Sängerin von Big Thief und die war zu der Zeit, als der Song rauskam, mit einer Frau zusammen. Der Song ist gar nicht explizit sapphic, wobei einmal kurz der Name der damaligen Freundin von der Sängerin genannt wird, deswegen ist es vielleicht doch explizit. Aber Text geht so. I don't wanna be the owner of your fantasy, I just wanna be a part of your family. Also es ist gar nicht so unbedingt queer-coded. Ich glaube, man kann es auch so oder so sich irgendwie damit identifizieren. Aber dieses I don't want to be the owner of your fantasy, das ist ja viel bei queeren Leuten, dass es irgendwie so Projektionen gibt. Das ist irgendwie so das Bild von der Lesbe oder ein Male Gaze, der irgendwie auch in unseren Beziehungen mitschwingt. Und keine Ahnung, es gibt so Femme und bla bla, ich hätte gern Femme-Girlfriend. Oder es gibt immer so diese Vorstellung, die man von einer bestimmten Person hat. Und dieser Text I just want to be a part of your family, finde ich irgendwie so schön, so diesen Wunsch nach Nähe und Verbundenheit unabhängig von diesen ganzen Projektionen und Vorstellungen, die wir haben. Und für mich ist das auch nur queere Zeile, auch wenn es gar nicht so unbedingt sein muss.
Mir fällt gerade ein, wenn ich so drüber nachdenke, für mich ist es am Ende immer noch Leslie Gore. Das ist so eine Sängerin aus den 60er, 70er Jahren und die hat einfach so 60er, 70er Popmusik gemacht. War nicht offen lesbisch, aber war lesbisch, ist lesbisch. War eigentlich die einzige Figur in der Öffentlichkeit in den USA in der Zeit, die öffentlich lesbisch war. Und die hat diesen Song gemacht, den kennt ihr auch, It's My Party and I Cry If I Want To.
Ja, den kenne ich.
Das ist Leslie Gore. Und ich habe ganz oft so diese Zeile im Kopf, wenn ich so zu mir selbst stehen will, egal in ob ich jetzt besonders lustig bin oder besonders messy oder eben vielleicht auch besonders emotional, dann denke ich mir so, it's my party and I cry if I want to.
Ja. Das finde ich auch sehr stark.
Das finde ich auch richtig schön und ist auch einfach so, das ist für mich ja auch irgendwie so queer, ne? Also das finde ich auch spannend, dass ja immer die Diskussion gibt, so was bedeutet denn jetzt eigentlich queer und manchmal wird es irgendwie auch von Leuten gesagt, queer ist eben auch immer politisch oder so, ne? Mhm. Und das finde ich ist ja auch zum einen irgendwie so Sexual Orientation, Gender Identity, aber eben auch so dieses, auch eine Selbstermächtigung zu sich selbst und also über die Normen hinaus eigentlich sich zu finden, in die wir sozialisiert wurden.
Mhm. Ja, Marie, du hast gerade schon nach dem Sound von Sapphic Pop gefragt. Mhm. Das fände ich auch jetzt nochmal interessant, darüber zu sprechen. Die Chaperone-Sachen, die klingen für mich very 80s.
Voll.
Also es gab diese dieses Balladenalbum, dann wurde sie gedroppt. Man hat gemerkt, okay, das haben ja oft Leute, die sehr gut singen können, die singen dann erstmal Balladen, ich verstehe es auch, weil sie so ihre Stimme zeigen wollen. Und danach kam halt so dieses Pop-Album, was eben wirklich so, ja, 80er und auch so ein bisschen, du hast ihn gerade genannt, in deiner Reihe von queeren Männern.
David Bowie.
Genau, so very David Bowie, wirklich, ich höre da richtig viel so Vintage-Musik drin. Ich höre aber auch viel Lady Gaga, muss ich sagen, viele Referenzen. Aber ja, was ist denn der Sound für euch?
Für mich gibt's keinen Sound. Ich will, dass es offen bleibt. Ich bin eigentlich dagegen, dass wir sagen, das und das muss Sapphic Pop irgendwie sein, außer halt gay.
Ja, bei mir genauso. Ich finde so, Pop ist ja auch irgendwie für mich so ein Überbegriff. Und ich finde auch, man merkt das ja, also jetzt zum Beispiel Chaperone teasert jetzt gerade so die ganze Zeit so eine neue Single an. Und die hat auch so voll so den Country-Sound. Mm-hmm. Und ich finde auch, also zum Beispiel bei MusikerInnen wie Beyoncé oder so, da wird ja auch immer über Pop geredet und die hat ja jetzt auch irgendwie ein Dance-Album gemacht und dann ein Country-Album und so. Deswegen sehe ich Pop eher so als großen Umbrella-Term. So.
Wie siehst du das?
Ja, auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommen noch mal ein paar andere Sachen, weil ihr habt ja jetzt eigentlich in dem Gespräch eben schon viele Artists genannt aus dem Genre und ich habe das Gefühl, wo sind jetzt die neuen? Mich interessiert schon wieder, was ist die zweite Generation von Sapphic Pop Icons? Aber vielleicht bin ich auch wieder zu ungeduldig. Aber ich will eigentlich schon wieder sehen, was machen die Leute aus diesem Phänomen vom letzten Jahr? Was wäre so eine Meta-Ebene, so eine Referenz, so ein Spielen schon mit Chaperone als Referenz? Das finde ich sau interessant, aber ich weiß nicht, ob wir es haben. Aber ja, ich weiß, es gibt auch viel queeren Folk mittlerweile. Mhm. Da bin ich kein Fachmensch, aber das weiß ich. Da habe ich viel drüber gelesen.
Also ich bin voll in dieser Indie-Singer-Songwriter queeren Bubble. Also ich höre eigentlich gar keinen Pop.
Das ist jetzt das Geständnis.
Ich war immer not like the other girls.
Ach so,
ich war immer Anti-Pop. Ich habe immer schon, also früher habe ich Emo gehört und dann habe ich einfach ganz viel so super traurigen Indie gehört. Und ich habe früher auch immer so aus Witz gesagt, irgendwie alle Indie-Artists, die ich höre, outen sich irgendwann als lesbisch. Und,
ganz zufällig.
Und ich finde es wirklich interessant, weil ich habe die gar nicht gehört, weil sie queer sind, sondern weil ich die Musik gut fand oder die Themen oder die Stimmen. Und ich habe echt so den Verdacht, dass sich trotzdem irgendwie davon angezogen wurde, weil es ja doch trotzdem so queer Themes gibt, die vielleicht gar nicht explizit sein müssen. Aber es war dann wirklich eine nach der anderen, war dann plötzlich so, ups, she has a girlfriend now. Und das war voll schön. Aber da habe ich das Gefühl, dass es schon seit sehr vielen Jahren, oder wo ich es mitkriege, vielleicht so seit 5, 6, 7 Jahren viel gibt. Und auch immer mehr gibt, ja.
Also so St. Vincent und solche Artists meinen wir?
Also ich höre so zum Beispiel Big Thief, Angel Olsen, Boy Genius, Phoebe Bridgers.
Ja.
So diese ganzen, wo man dann einfach nur heulen will.
Das ist dir wichtig.
Ja, ich liebe das.
Ich auch. Ich glaub,
weinen zu Musik, ja, das liebt ihr?
Also ich glaube, so verarbeite ich meine Gefühle, indem ich einfach den ganzen Tag sehr traurige Musik höre. Aber es macht mich auch nicht traurig. Ich glaube, es gibt mir sogar Trost.
Okay, also ich liebe es, aber ich kann es auch nur zu bestimmten Zeiten hören. Ich höre es schon oft, aber manchmal brauche ich auch schon echt so diesen Uptempo-Pop. Gerade so morgens, wenn ich irgendwie aus dem Bett komme oder so, dann brauche ich mehr so das. Aber ich verarbeite auch sehr meine Emotionen durch traurige Musik. Leider mag ich es auch manchmal einfach so melancholisch zu sein.
Ich auch. Ich bin einfach sehr melancholisch.
Ich auch. It's alright. Ihr habt ja in eurem Text auch schon markiert, das Genre, zumindest die Leute, ich sag mal, die breaken in dem Genre, sind zum größten Teil weiß. Und auch cis. Das ist natürlich also ein Genre, das für Diversität steht und dann ist ein Großteil der Leute, die damit dann ja auch Millionen verdienen, sind dann weiß. Das kann ja irgendwie nicht das sein, was uns gefällt oder was wirklich die queere Szene oder auch die Leute, die all diese queeren Rechte erkämpft haben, repräsentiert. Das ist ja mitnichten so. Ihr habt es angeteasert in eurem Text, aber warum ist das Genre so weiß?
Ja, ich glaube genau das, also dass es so viele queere Kreise einfach gibt immer noch, wo so eurozentrische Schönheitsideale einfach total herrschen oder eurozentrische Ideale einfach generell. Und Marie hat jetzt auch eben schon von Boy Genius gesprochen und letztens war ich so total drin in so einem TikTok-Diskurs, weil Lucy Dacus ist eine von Boy Genius und die hat so einen Aufruf gemacht, also so einen Open Call für ein Musikvideo von sich zum Song Best Guess und da hat sie gesagt, dass sie so in Anführungszeichen Hot Masks sucht. Und eigentlich konnte sich quasi jeder auf TikTok bewerben mit einem eigenen Video. Auf der einen Seite war das dann voll schön, weil einfach zum Beispiel viele Leute dann auch gelobt haben, dass endlich mal so Masks mehr Repräsentation bekommen. Anfang Januar hat sie, glaube ich, diesen Open Call gemacht und dann jetzt Mitte Februar wurde dieses Video dann veröffentlicht und dann gab es aber auch echt richtig viel Kritik. Alle, die in dem Musikvideo mitgespielt haben, das waren dann so 18 Masks oder so, also um die 20 Leute, waren entweder weiß oder light-skinned. Und nicht alle, aber viele von denen waren auch schon relativ bekannte InfluencerInnen und dann wurde auf TikTok eigentlich so die Kritik groß, okay, also warum bucht man dann Leute, die sowieso erstens schon total bekannt sind und zweitens aber eben entweder so voll dem eurozentrischen Schönheitsideal entsprechen oder eben dem sehr nahe kommen, wenn man schon so einen Open Call macht und eigentlich sich diverse aufstellen könnte. Also weil im Video gab es zum Beispiel auch gar keine Dark-Skin-Menschen, es gab keine sichtbar behinderten Menschen oder keine dicken Personen oder so. Und vor allem auch dadurch, dass sie eben diesen Open Call als Hot Mask bezeichnet hat, ne, ist ja auch nochmal interessant, welche Desirability Politics ja auch in queeren Kreisen dann irgendwie nochmal spielen. Und das ist auch total spannend. Ich glaube, 2 Wochen davor oder so hat auch eine andere lesbische Sängerin, Kat Burns heißt die, aus Großbritannien, die hat so ein sehr ähnliches Video veröffentlicht. Und Kat Burns ist schwarz und dark-skinned und sie hatte auch sehr verschiedene Frauen in ihrem Video, weil in ihrem Song singt sie auch so ein bisschen darüber, dass sie einfach alle unterschiedlichen Frauen so liebt. Und genau, sie hatte dann zum Beispiel auch dark-skinned Menschen, aber es waren eben auch nicht nur Masks. Das Video ging, glaube ich, so 2 Wochen vorher online, aber hat nicht mal die Hälfte an Aufrufen. Ne? Also das ist auch irgendwie interessant. Und Kat Burns hat das auch selber mal in so einem Song von sich gesagt mit der Sängerin Rachel Chinuriri in dem Song Even. Und zwar singen die da so, ich wünschte, ich müsste nicht doppelt so hoch klettern, damit sie mich sehen. Wir reden gleich, kleiden uns für Fame. Warum glaubt niemand sonst genauso an uns? Und ich finde, das beschreibt eigentlich perfekt so diesen Zustand von, wie schwer es auch Sapphic-Pop-KünstlerInnen haben, die eben nicht weiß sind.
Voll. Damit man im Mainstream akzeptiert wird, darf man vielleicht in eine so Kategorie fallen. Aber sobald man dann mehr Häkchen sozusagen erfüllt, ist man schon wieder too much. So, okay, wir akzeptieren jetzt Sapphic-Personen im Mainstream, aber halt die weiß sind und nicht behindert sind und so weiter und die gut aussehen.
Ja, weil es dann schon sozusagen zu sehr von der Norm abweicht. Queer ist dann ja schon so, das ist dann dein Leben.
Ja, und man muss sich auch noch mit ihnen identifizieren können.
Ja. Das wäre ja vielleicht auch schon so ein Wunsch, weil ich würde euch auch gerne fragen, 2024 war das Jahr von Sapphic Pop, wo Sapphic Pop sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und wenn wir jetzt sozusagen 25 uns dieses Jahr angucken und vielleicht auch nächstes Jahr, was können wir erwarten? Worauf habt ihr Bock?
Also ich wünsche mir eine Fortsetzung davon. Ich wünsche mir, dass Sapphic Pop nicht nur ein Trend war, der wieder vergeht. Aber ich glaube auch nicht, dass es wieder vergeht. Ich denke, dass es so als Phänomen vielleicht nicht wiederkommt, weil es hoffentlich vielleicht einfach ein bisschen normaler ist, dass es halt ein paar mehr queere Personen im Mainstream gibt. Das beobachten wir zum Beispiel auch bei Serien, dass Repräsentation meiner Meinung nach immer und immer mehr wird. Also ich bin überrascht mittlerweile, wenn ich eine Serie sehe und da gibt es keine queeren Personen, dann bin ich schon so, irgendwas ist hier komisch.
Guck ich nicht.
Ja, bin ich nicht, kenne ich nicht. Genau, deswegen wünsche ich mir eigentlich eher, dass es ein bisschen normaler wird. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es mehr Nuancen gibt im Sapphic Pop. Also das, was du eben schon angesprochen hast, natürlich mit denen, dass es eben nicht nur weiße Sapphic Pop Artists gibt, aber auch vielleicht, dass es nicht mehr so ein Ding ist, so, oh mein Gott, sie ist lesbisch, sondern vielleicht einfach, oh, sie singt über Beziehungsprobleme mit ihrer Freundin. Genau, dass der Fokus eher so darauf ist und es ein bisschen an Normalität vielleicht gewinnt.
Ja, das wünsche ich mir auch voll. Und auch, dass so dieses Ding von, auch was du jetzt gerade gesagt hast, oh, sie ist lesbisch, so, dass das auch einfach als normal ist ein blödes Wort, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, so einfach gängiger auch angesehen wird, also dass es nicht immer noch so geothert wird. Ich glaube, ich freue mich irgendwie auch einfach drauf, hatte ich eben schon mal gesagt, dass jetzt Chapel Roan zum Beispiel so eine Country-Single macht und ich glaube, ich hätte so Lust, das so Sapphic-Music in allen möglichen Genres zu sehen und auch weiter groß aufgezogen wird, also für diese Single The Giver. Da geht es auch so voll viel so um Sex und so Top-Energy und so. Sie hat das schon einmal performt letztes Jahr live bei Saturday Night Live. Und jetzt gibt es so voll großflächige Werbetafeln überall in den USA für diese Single und so. Und ich finde, diese Präsenz im Alltag, das hatten wir ja einfach nicht, als wir irgendwie jung waren. Und das jetzt so zu sehen und einfach als ganz gängig zu sehen, das ist irgendwie voll schön und gibt mir voll viel. Und das wünsche ich mir noch mehr, dass man nicht auch immer so viel suchen muss. Also wie du auch meinst, in den Serien oder sowas, dass ich nicht immer suchen muss, sondern dass es einfach überall auch präsent ist.
Ja, und das ist ja, glaube ich, was, wofür wir jetzt auch weiterhin kämpfen müssen, weil wir sozusagen mitten in diesem Backlash sind, politisch auf allen Ebenen. Dann hoffe ich, dass der Fick Pop uns auch 2025 einfach die Queer Joy gibt, die wir brauchen, um mit unseren Kämpfen da durchzuhalten. Voll. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Es war informativ und sehr schön und toll, mit euch zu quatschen.
Danke, Ole.
Danke dir.
Und liebe Hörenden, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr unser unabhängiges Magazin mit einem Abo unterstützt, aber auch, wenn ihr uns bewertet und Feedback gebt und ein Herz oder ein Like oder je nachdem, wo ihr das gerade hört, ein Kommentar da lasst. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazins.